Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Nachösterlich will man sagen, nicht in friedlichen Zeiten. Das ist bedauerlich, aber wir gucken trotzdem natürlich wieder auf Apotheke und Pharma, Patrick. Es gibt ja, ihr habt bei Apotheke ad hoc aktuelle Zahlen veröffentlicht, und zwar Geschäftszahlen im Prinzip, Marktentwicklung im ersten Quartal, Januar bis März in den Apotheken. Sag doch mal, das waren ja nicht so schöne Zahlen, ne?
Es waren nicht so schöne Zahlen. Das schreibt sich ein langer Trend fort, dass die Kundenfrequenz und die Abverkäufe in den Apotheken rückläufig sind. Also Kundenfrequenz minus 5,6% jetzt im ersten Quartal und OTC-Absatz, also Abverkäufe, minus 10% sogar rückläufig.
Jetzt frage ich mich ja, was bedeutet das? Ist das Kundenfrequenz unter Berücksichtigung? Also wie rechnet man das eigentlich? Weil wenn 500 Apotheken weniger zumachen, ja, heißt es ja immer, der Umsatz in den verbleibenden Apotheken steigt eigentlich an. Ja. Und damit müsste doch eigentlich auch, jetzt bin ich jetzt mal hier relativ blöd, doch auch die Kundenfrequenz ansteigen, oder nicht?
Genauso ist
wo
es.
Wo sollte also mit hingehen? Die bucht ja nicht einfach bei der Versandapotheke, sondern die geht ja dann in eine andere Apotheke.
Genau, also Versandapotheke können wir ja gleich noch dazu kommen. Die Kundenfrequenz, das sind ja Zahlen von Inside Health, die Apovit immer analysiert. Und Kundenfrequenz ist definiert als Anzahl der Bons quasi. Also wo was gekauft wurde, wie viele Leute haben was gekauft. Und die ist stark rückläufig, ja.
Trotzdem, obwohl wir diese Marktbereinigung haben, wenn wir es mal jetzt rein wirtschaftlich bösartig formulieren, obwohl wir diese Konsolidierung haben im Markt, sinkt die Kundenfrequenz.
Ja.
Überall oder in bestimmten Apothekenklassen oder wie ist es?
Nee, das sind ja Gesamtzahlen aus dem Inside Health Panel, aber es ist halt auffällig, also die Frequenz sinkt. Dazu passt, dass die OTC-Abverkäufe rückläufig sind. Da könnte man jetzt noch diskutieren, ob es mit Erkältungswellen zu tun hat oder vielleicht auch mit den Osterfeiertagen. Aber auffällig ist, dass auch RX rückläufig ist. Also auch die RX-Packungen sind weniger gewesen.
Okay, dann müsste man ja umgekehrt fragen, wo gehen die denn hin? Wo wird das denn abgegeben? Jetzt gibt es ja, einmal die Versender natürlich, die sich darum bemühen, ein Geschäft zu haben. Naja, ist ja so, ne? Mit hohen Aufwänden. Da gibt es ja auch Zahlen, Patrick.
Was gibt's denn da? Ja, das ist auch nicht so berauschend, ne? Also bei Redcare, die haben im Vorjahresvergleich haben sie natürlich einen hohen Anstieg gehabt, aber jetzt im Vergleich zum Vorquartal waren das einstellige Zuwächse und OTC ist auch sehr flach, 10%. Das waren ja bis vor einem Jahr noch 20% Minimum, 30%, 20% Zuwächse. Umsatz allerdings.
Ja. Aber trotzdem, das sind die 10% womöglich, die den stationären Apotheken fehlen.
Auf jeden Fall.
Und die auch auf der Ertragsseite fehlen werden. Mhm. Weil das ist ja immer das große Problem, bei Umsätzen, wenn du Umsätze verlierst in dieser Größenordnung, wie wir sie gerade in Q1 sehen, dann ist das für viele Apotheken halt der Ertrag, der Gewinn, der da abgeschmolzen wird, weil deine Fixkosten ja weiter bleiben. Natürlich hast du auf der Handelsstufe in deiner Spanne, hast du dann auch keine Kosten, weil die Ware nicht einkaufen muss und, klar, aber trotzdem fehlt dir das natürlich substanziell beim Ertrag.
Genau, also Kundenfrequenz ist schon der Killer, ne, wenn du ein Handelsgeschäft hast.
So, jetzt müsste man sich ja fragen, wann war der Protesttag? Moment.
Ja.
Ja, was? Also das ist ja, ne? Ich finde das ganz spannend, da hat es ja auch Analysen zugegeben. Wir können ja nicht einfach dann die Augen zumachen. Wenn aber dort, weiß ich nicht, von den 16.000 10.000 zugemacht haben oder 8.000. Und einen Werktag Kundenfrequenz rausgenommen haben und da wussten wir von den Analysen, da ist ja nur ein kleinerer Teil dann zurückgekommen. Ne? Also ist das ja zumindest ein vielleicht auch kleiner Effekt, ist es gesamt im ersten Quartal vielleicht für die betroffenen Apotheken aber 1%.
Ja. Also genau, du kannst jetzt auch Ostern noch dazu nehmen. Das ist ja dieses Jahr ein bisschen eher gewesen als letztes Jahr. Also das heißt, du hast so ein paar Ferientage schon mit im März noch gehabt, die ersten beiden, glaube ich. Aber der Trend ist ja trotzdem klar. Also das waren letztes Jahr waren es 2% weniger Kundenfrequenz. Es ist, also ich glaube, im Vergleich zu vor Corona auf jeden Fall zweistellig weniger.
So, aber dann lass uns doch nochmal auf die Zahlen gucken. Spannend ist ja auch der Umsatz letztlich, Patrick.
Genau, beim Umsatz hast du bei OTC im ersten Quartal tatsächlich einen Rückgang um 7% sogar. Also das ist relativ viel. Absatz ein bisschen höher, ne? Das werden ja alles, wird ja alles ein bisschen teurer. Und bei RX hast du einen Zuwachs beim Umsatz um 4%, während ja der Absatz rückläufig ist, aber das sind halt wirklich Hochpreiser, die dazwischen grätschen.
Gucken wir doch mal auf den Markt insgesamt und auf, wir haben ja zwei Komponenten. Das eine ist ja, und da spürt man, wie abhängig, wir haben eigentlich eine bipolare Störung bei der Apotheke. So. Und zwar, wir haben eine Störung sozusagen auf zwei Seiten. Zum einen haben wir eine Störung auf der, wenn es um das Thema Einzelhandel geht. Das heißt, warum? Weil die Deutschen ja tatsächlich nicht in Kauflaune sind. Das wird ja auch überall beschrieben. Einzelhandel überall bei den, für den persönlichen Bedarf. Die Deutschen sind im Moment vorsichtig. Die sind noch vorsichtiger geworden mit Sicherheit im März, seit der Krieg in Nahost so richtig losgegangen ist und wir alle tanken und was auch immer alles mehr bezahlen müssen und uns alle warnen vor der Inflation, die da kommt noch, die auf uns zukommt in den kommenden Monaten. Das führt nicht dazu, dass die Menschen plötzlich sagen, ich gebe mehr aus, sondern da sind wir deutschen Sparweltmeister und Sparweltmeisterinnen auch, da halten wir das Geld zusammen ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Konsum. Also man müsste sich auch mal eine Apotheke natürlich anschauen, wo wird denn weniger ausgegeben? Da sind wir schon im Bereich des Handels, der ganz abhängig ist vom Konsumverhalten der Menschen, hat eins. Das zweite ist sicherlich auch, und das ist die andere Seite, ist natürlich das Gesundheitspolitische und hier das Pharmapolitische, was passiert. Und da muss man einfach sagen, da sieht man schon seit geraumer Zeit einen Trend. Und dieser Trend wird auch davon zusätzlich beschrieben, nicht nur von den Versendern, die im RX-Geschäft auch ihr Heil suchen und dort mit abgrasen, sondern natürlich auch, dass die Apotheken keinen Honorarzuwachs haben, dass sie nicht investieren können. Ja. So, und das Einzige, was dir jetzt noch bleibt, ist Kosten sparen. Die ultimative Kostenersparnis ist übrigens, sich selbst das eigene Geschäft einzusparen und zu sagen, ich höre auf. Ich gehe entweder Rente oder ich lasse mich irgendwo anstellen, es ist vorbei. Ja, und das sehen wir im Moment. Und ich glaube, dass mit der Finanzkommission nochmal dazu, habe ich so das Gefühl, da ist jetzt nicht das Signal gekommen an Apotheken, Achtung, alles wird gut.
Ja, ja, das ist bei der Finanzkommission ein bisschen schizophren, ne? Weil die haben ja im Prinzip geguckt oder haben ja gesagt, das Honorar muss gedeckelt werden auf diese Grundlohnsumme. Da das Honorar aber packungsabhängig ist, wenn es weniger Packungen gibt, dann das hast du ja nicht berücksichtigt quasi. Also dann hast du meinetwegen eine Honorarsteigerung, eine fiktive von 2%. Wenn du aber weniger Packungen hast, hast du gar keine Honorarsteigerung. Und das hat die Finanzkommission, finde ich, überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt.
Also, wir haben hier noch ein anderes Problem. Wir haben ja das Problem, dass wir an anderer Stelle durchaus die Möglichkeit hätten, für Apotheken rein gefühlt und auch in der Kommunikation sich was zu erwirtschaften. Stichwort pharmazeutische Dienstleistungen. Den Topf, noch gibt es den Topf. Noch etliche Millionen Zinsen fließen darüber rein. Aber nur ein Bruchteil wird abgerufen. Das ist ein altes Thema. Wir müssen das nicht ausweiten. Nur, ich habe noch mal in einer ruhigen Minute darüber nachgedacht, wäre das denn überhaupt eine Rettung für die Apotheke? Ja. Und dieses genau nicht. Ja. Natürlich, das haben ja auch schon viele Apothekerinnen und Apotheker und auch die Verbände machen das ja immer wieder deutlich. Diese 150 Millionen, die da im Jahr ausgeschüttet werden, machen wir es uns mal einfach, rund 10.000 Euro pro Apotheke aufs Jahr gerechnet, für eine Leistung, die ich dafür erbringen muss. Also noch nicht mal 1.000 Euro im Monat. Wie soll das denn eine 2,5, 3, 4 Millionen Apotheke in irgendeiner Form retten oder das kompensieren, wenn ich hier schon in einem Quartal 3, 4, 5, 6, 7% verliere? Ja, wie willst du das denn auffangen? Das holst du doch nicht über andere Dienstleistungen wieder auf. Das heißt, auch dieser große Wechsel, von dem alle reden, ja, der ist ja das eigentliche Problem. Das zeigen auch diese Zahlen. Eigentlich müsste man jetzt der Apotheke sagen, pass mal auf, wir lösen dich von diesen Packungen, von dieser Packungshonorierung und bauen das anders auf und statten dich anders aus. Darauf müsste die Apotheke aber verlassen können. Das wäre das Einzige, was jetzt kommt. Das sehe ich aber nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, keiner der 66 Vorschläge aus der Finanzkommission hat das angedeutet, dass das für alle Beteiligten sinnvoll ist. Sie haben einfach gesagt, wir sparen,
ja,
wir machen nur eine schrittweise Erhöhung, das wird die Apotheken nicht schädigen.
Ja, genau. Na gut, die Finanzkommission hatte ja den Auftrag, nur kurzfristige Sparvorschläge erstmal zu erarbeiten. Es kommt ja im Herbst dann dieses Strukturelle, da kann ja sowas alles mit drin sein. Aber du hast vollkommen recht.
Ab dem nächsten Herbst der Reformen kommt.
Genau. Aber ja, das Problem ist so ein bisschen, in welche Richtung, da haben es ja schon viele Leute den Kopf zerbrochen, in welche Richtung soll es denn dann gehen? Also wenn du den Existenzsicherungszuschuss machst, dann bist du in der Bedarfsplanung. Wenn du das machst wie mit dem Notdienst oder bei Rezepturen oder jetzt hier bei PDL, wo ja auch versucht wird, erstens den Preis zu erhöhen und zweitens neue PDLs einzuführen, wenn das aber alles solche Nischenthemen sind, also es wird auch weniger Notdienst gemacht, dann kannst du auch 1.000 Euro ranhängen oder das vergolden, wie der Herr Müller aus dem BMG sagt, dann ist das ja trotzdem nicht das Wachstumspferd, ne? Sondern dann ist das ja trotzdem eine Leistung, die du noch mit erbringst, aber aus der du dich nicht gesundest.
Ich finde, es wird relativ klar jetzt mittlerweile, dass die Apotheke mit dem Honorarmodell, was sie jetzt gerade hat, keine Zukunft haben wird.
Mhm. Ja, zumindest wenn es immer hinterfragt wird jederzeit, ne?
Naja, nochmal, aber das muss sich ja auch dynamisch anpassen.
Genau.
So, und diese pseudodynamische Anpassung, die die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, mal jenseits der Frage, ob der Gesetzgeber da mitgeht, vielleicht sagt Frau Wagen auch, das ist zwar nett, das ist ein guter Vorschlag, aber wir stehen da, wir haben das eingeplant, wir machen das anders.
Naja.
Dafür lösen wir im Gegenzug den PDL-Topf auf. Da holen wir uns die Kohle zurück, machen aber jetzt auch da einen klaren Cut und erhöhen zugunsten der Apotheken. Das wäre das politisch Einzige, was das bisherige Honorarmodell noch einmal stärken würde.
Aber es wird
halt auch so laufen, wie von der Gesundheitskommission vorgeschlagen, ist das nach meinem Dafürhalten, wäre das Strukturreform hin oder her, eigentlich ein Sargnagel.
Ja. Also wir haben es ja mal ausgerechnet, wenn du was, oder die Kommission hat es uns ja selbst nochmal erklärt, was die Stufen sind, und dann kannst du es ja relativ leicht ausrechnen, dass die Apotheken dann über die nächsten 5 Jahre nochmal einen Sparbeitrag von 1,4 Milliarden oder sowas erbringen würden. Oder anders ausgedrückt, wenn die Dynamisierung schon 2013 passiert wäre oder vielleicht sogar schon 2004, dann wäre das Fixum jetzt bei 11, 12 Euro. Ne? Das wären also Milliarden mehr, die Apotheken hätten. Allerdings, das ist wieder das Thema, auch die Versender. Ne?
Wir sitzen gerade in einer Zeitmaschine, nach meinem Dafürhalten. Und die bringt uns leider zurück in die Jahre Ende der 90er, aber insbesondere Anfang der 2000er.
Mhm.
Ja, mit einer Kaskade von Spargesetzen, mit Problemen, übrigens in allen Bereichen, auch in der Pflege, auch in der Rente, in allen Bereichen. Warum? Arbeitsmarkt, Inflation, also einfach eine Dysfunktionalität sozusagen des Systems, das wir uns hineinmanövriert haben.
Mhm.
Und ich finde, dann hat man nochmal gesagt, okay, wir bauen alles um, hat auch ein paar mutige Schritte gehabt, um dann jetzt wieder eine Generation sich Zeit zu holen, um jetzt wieder festzustellen, es gelingt nicht.
Mhm.
Das heißt, es braucht so oder so einen harten Cut. Eins kann ich dir nur sagen, ich glaube nicht daran persönlich, auch als Unternehmer nicht, dass das ein besonders freudvolles Jahr wird für den Konsum. Das wird ein freudvolles Jahr für Konzerne, die Erdöl verkaufen, die Gas verkaufen und was auch immer alles.
Mhm.
Und Waffen wahrscheinlich.
Mhm.
Ja, das wird kein besonders freudvolles Jahr für alle anderen und insbesondere nicht für Konsumentinnen und Konsumenten und letztlich auch nicht für Patientinnen und Patienten.
Mhm.
Weil der Staat und das Sozialsystem, das merkt man jetzt, das ist durch. Ja, es muss reformiert werden. Ich halte es auch für, also ehrlich gesagt, ich halte es auch für bescheuert, da noch weiter mit zu warten.
Mhm.
Weil wenn wir eine Konsumflaute haben, wenn das in eine Inflation, vielleicht sogar irgendwann in eine Deflation geht, da bricht das Ding sowieso zusammen.
Ja, aber das reicht ja weit übers Gesundheitswesen hinaus, ne? Also das Sondervermögen zahlt ja auf Rüstung und Konzerne und so weiter ein. Aber weil du gerade 2003 gesagt hast, also da wurde ja auch so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, da wurde einfach mal Versandhandel zugelassen und Filialisierung, was ja im Prinzip nichts mit Arbeitsmarkt oder Überalterung der Gesellschaft zu tun hat, sondern wo dann am System rumgedoktert wurde. Und ich glaube, dieses Thema Konsumflaute, Inflation und so weiter, das ist ja alles gesamtgesellschaftlich. Da musst du ja nicht die Leistungserbringer im Gesundheitswesen dafür bestrafen, die ihren Job machen. Also das finde ich ist völlig...
Wir sehen eine erneute Destabilisierung.
Mhm.
Und ich kann auch erklären, warum.
Mhm.
die Destabilisierung als Folge, was auf den ersten Moment, was ja eine Sozialisierung der Gewinne war aus Apotheken, die sehr groß waren 2003, 2004 ja. über die Honorarumstellung.
Ja.
Damit wurden viele andere erhalten und viele größere und mittlere haben sich damals entschieden, ach, dann mache ich noch eine Filiale, dann kommt auch keiner mehr neben mich und sonst irgendwie das Übliche. Und dann hatten wir diese wirklich starke Steigerung auf über 22.000 Apotheken. Das ist ausgelöst dadurch gewesen. Das heißt aber auch, dass sich Umsätze verteilt haben und übrigens auch Gewinne auf viel mehr Apotheken und Betriebe. In der Folge hat es dann ja auch diese Konsolidierung gegeben, die wir sehen, die auch eine andere Folge hat, aber auch eine Folge einer zu großen Ausweitung von Filialen und allem anderen. So, und einer Verteilung von Gewinnen. So. Das Problem, was die Apotheken jetzt gerade haben, Patrick, es wäre eigentlich gut, wenn, ich sag das mal so, RX bei ihnen geblieben wäre und nicht noch irgendwie abwandert. Und wenn insbesondere keine weiteren Filialbetriebe jenseits der Versender dazu kämen. Aber die sind dazu gekommen und die kommen dazu. Und das ist zum Beispiel DM. Mhm. Auch wenn er das jetzt sozusagen im Moment über seine Online-Apotheke betreibt und über sein Netzwerk, aber er baut es auf.
Mhm.
Und das Ziel ist letztlich natürlich auch, über ein Filialnetzwerk mit einigen tausend Filialen da reinzugehen. Dann wird eins passieren, dann kommt es wieder zu einer Destabilisierung bei den Erträgen am Ende. So, das heißt, es gibt keine Möglichkeit zur Investition. Und auch dann, wenn der Gesetzgeber der Apotheke ermöglichen sollte, mach mal, mach pharmazeutische Dienstleistungen, du darfst impfen wie ein Weltmeister, du darfst alles machen, aber du musst doch als Apotheke dann investieren können. Wovon denn? Du musst doch aus Gewinnen, aus Rücklagen oder sonst wie investieren. Und die werden gerade gefressen in vielen Apotheken. Es gibt auch immer, wir haben ja eine sehr, sehr große Streuung, wir haben Vielfalt auch in diesem Markt und das ist auch gut so. Aber wir sehen halt auch, dass im unteren Bereich 25%, 30%, 35% rot sind. Und das, was jetzt gerade passiert und was die Zahlen, das sagen die Zahlen aus Q1, wenn das sich so fortschreibt, und das befürchte ich zumindest für Q2, dass das kein besonders gutes Konsumquartal wird, weil die Leute darauf achten werden, die müssen mehr für Sprit ausgeben, die müssen mehr ausgeben für ihre Urlaubsreise, fürs Fliegen oder was auch immer. Es wird alles teurer, die Inflation wird anziehen. Dann werden die im Handel weniger konsumieren. Und die werden weniger für die Gesundheit ausgeben. Und dann macht der Gesetzgeber Folgendes zum Beispiel. Dann sagt er, ihr müsst bestimmte Leistungen in Zukunft selber bezahlen. Das ist Konsum, nennt man das. Da muss sich die Apotheke verdammt anstrengen, dieses Konsumverhalten zu sich zu lenken. Zu bekommen in irgendeiner Form. Das ist das Problem. Davor stehen wir und das ist der krasse, das sind halt die Folgen von Inflation und allem anderen.
Das, ja, aber
du musst die Apotheke drunter leiden.
Ja, wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen. Du siehst es ja auch bei DM, dass die genau darauf einzahlen, dass dieses System destabilisiert wird, dass es nicht mehr genug Arztpraxen gibt und dass man dann so eine Leitversorgung irgendwie in diesen Filialen ansiedeln kann. Also, dass solche Konzerne dann die Krisengewinnler quasi sind. Und wenn du siehst, wie bei DM dieses Gesundheitsregal in den letzten Jahren gewachsen ist, sind ja jetzt zwei schon, ne? Das war mal ein Regal, jetzt sind es zwei Regale. Und wer da alles drinsteht, also was die selbst an Marken raushauen, welche Hersteller mittlerweile sagen, okay, dann lassen wir uns dort auch noch mit platzieren, das ist schon echt ein großes Thema.
Das ist ein großes Thema und das killt, glaube ich, immer mehr Apotheken. Und die Herausforderung, ich habe heute was geschrieben, wir sind ja an diesem Wochenende bei Apothekentour Rostock. Und ich habe da wirklich noch drüber nachgedacht. Ich habe noch mal vorher geschrieben, weil ich mich so sehr freue, dass wir da 1000 Anmeldungen kriegen und so. Und wir haben uns bewusst für diesen Standort entschieden in den letzten Jahren. Mhm. Ja, gegen alle Umrufe. Warum? Weil wir gesagt haben, wir müssen auch dahin, wo es vielleicht auf den ersten Blick wehtut, ja, unter Investitionsgesichtspunkten, aber wo es unter Versorgungsgesichtspunkten, Kommunikationsgesichtspunkten wichtig ist zu sein.
Ja.
Und das sind letztlich unternehmenspolitische Entscheidungen. Ja, jeder hätte Verständnis gehabt, wenn du die nicht triffst. Also unternehmenspolitisch. Aber die Wahrheit ist, wir sehen da, natürlich, was passiert denn, wenn du im Vergleich wenn du die Entscheidung triffst, bestimmte Sachen nicht zu tun oder auszulassen oder eben nicht zu priorisieren oder einfach zu vergessen, wegzugucken, dann wirst du natürlich einen Versorgungsmangel erleiden oder sogar in einen Versorgungsnotstand kommen. Und da wissen wir immer, das ist wie beim Rettungswagen, da wird es teuer. Alles das, was wir bei Prävention gerade versuchen zu erklären, gesundheitspolitisch, wo man sagt, passt auf, Leute, wir müssen nach vorne die Bewegung verschieben, wir müssen vom Kranksein und Krankwerden ins Gesundbleiben kommen. Bei Longevity, das ist ja der einzige Gedanke. Länger gesund leben und gut leben. Aber was bedeutet das denn eigentlich für Arzneimittelversorgung durch Apotheken? Dass der Gesetzgeber doch jetzt erkennen muss, ich muss die Apotheken jetzt so anpassen, so verändern, dass die unabhängig von Inflation sind.
Ja, dass die Weg
heißt, mitgehen. Nicht staatliche Institutionen werden, um Gottes Willen. Aber ich muss die Gesundheitsversorgung tatsächlich sicherstellen und am Ende die anders ausstatten und deren Wissen und Kompetenz nutzen. Wir haben schon so oft gesagt. Aber wenn Wissen und Kompetenz von der Inflation gefressen werden, dann kommen wir zu Not- und Mangelversorgung.
Ja. Da müssen wir anfangen, glaube ich. An dem Punkt steht aber Nina Wagen jetzt. Ne? Sie hat jetzt die Vorschläge von ihrer Finanzkommission, die im Prinzip sagt, alles gut, wir können sparen, ist ganz viel Geld noch übrig. Und auch Leuten, Konzernen, die bereitstehen und sagen, wir können da ein Scheibchen abschneiden, wir machen es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen sportlicher, aber wir machen es auch. Oder ob du halt sagst, nein, das Gesundheitswesen ist mir das wert und ich will das erhalten.
Ja, natürlich, aber wir erleben es ja auch immer wieder. Jetzt bist du noch in der luxuriösen Situation, dass du viele tausend Selbstständige hast, die sagen, ich möchte mich aktiv einbringen bei der Gesundheits- und Arzneimittelversorgung. Ich selber habe das studiert, ich habe die Kompetenz. Ich habe Mitarbeitende, die auch die Kompetenz haben, die das gelernt und oder studiert haben. Die sind jetzt da. Die gibt es in keinem DM, in keinem Rossmann, in keinem Müller. Und ich hätte beinahe in keinem Schlecker gesagt, aber der ist ja schon pleite. Und die soll es da auch nicht geben. Ja. Und nicht, weil wir so arg konservativ sind oder so oder die Apotheke zu sehr lieben, sondern weil ich glaube, du kannst doch nicht sehenden Auges das ohne Not übrigens kaputt machen, was existiert. Du musst es umbauen, von mir aus. Du musst es umsteuern. Und da braucht es halt Mut von dieser Bundesregierung und von der Nina Wagen.
Ja,
aber und auch den Mut übrigens, das eins noch. Nina Wagen wird unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Und zwar nicht unpopulär bei den Apotheken, sondern unpopulär bei den Krankenkassen, und vielleicht auch mit Blick auf die Medien. Ja, weil sie nämlich vielleicht ganz wertkonservativ und als Mutter und als Wissende sagt, nee, wir wollen was anderes in diesem Land. Wir wollen eine gute und sichere Versorgung haben von diesen Generationen und den Nachfolgenden.
Ja.
Und deswegen braucht es unpopuläre Entscheidungen jetzt gerade.
Ja, aber an dem Punkt ist sie halt nicht, ne? Also sie müsste jetzt dieses Bekenntnis endlich mal abliefern und sich da eindeutig committen, aber da gibt es weder irgendwie vorbereitende Gespräche oder irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen, noch bislang dieses Bekenntnis.
Naja, solange eine Apothekerschaft ihr gegenüber sitzt, die betont, dass die Reform insbesondere eine Honorarreform sein müsste, also eher ein Honorarzuwachs, solange kommt die gar nicht auf die Idee. Ja, wir dürfen uns nicht, natürlich, wir sagen ja auch immer, Leute, wir müssen bei den Krankenkassen ran und sonst irgendwie, aber das bringt's nicht. Das wird sie nicht machen. Das wird doch die einzelne Apotheke nicht retten. Das ist ein Missverständnis. Das ist eine Debatte, die zu nichts führt am Ende. Patrick, unpopuläre Entscheidungen. Also sind wir gespannt und hoffen, dass Q2 besser wird als Q1 für die Apotheken. Wir drücken die Daumen. Ich werde bei jeder Gelegenheit einfach mein knappes Geld in die Apotheke tragen und irgendwo anders hin. Ich gehe nicht mehr tanken. Ich habe mir auch überlegt, ich gehe ja sowieso nur noch um 11.55 Uhr tanken.
Ja.
Ja. Es ist das Lustige eigentlich, dass man um 5 vor 12 tankt.
Ja.
Und es ändert auch nichts dran.
Sinnbild, ja.
Ja, ja. In diesem Sinne, mein Freund, das war der Podcast, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke und alle anderen, die tanken wollen oder nicht bei drei auf den Bäumen sind. Uns gibt es immer donnerstags. Sprich fromm, fröhlich, frei. In diesem Sinne, tschüss, bye-bye, bis bald.
Ciao.
Und man darf uns auch schreiben.
Das war aber hier eine große Ernsthaftigkeit heute.
Bitte? Ja,
ist doch schön. Stark.